John Galsworthy, Die Forsyth-Saga. Gelesen von Thomas Dehler. Eine Produktion des Audiobuchverlags Freiburg. Der reiche Mann. Erster Teil. Empfang beim alten Jolyon. Wer einem Familienfeste der Forsyths beiwohnen durfte, sah etwas Erfreuliches und Lehrreiches vor sich. Eine Familie des besseren Mittelstandes in vollem Staat. Besaß einer dieser Begünstigten aber die Gabe psychologischer Analyse, ein Talent ohne Geldwert und den Forsyths gänzlich unbekannt, so konnte er Zeuge eines Schauspiels sein, das nicht nur an sich ergötzlich war, sondern auch zur Illustration eines dunklen menschlichen Problems diente. Mit anderen Worten, die Versammlung dieser Familie, in der nicht einer Zuneigung für den anderen empfand, nicht drei ihrer Mitglieder ein Gefühl kannten, das Sympathie genannt zu werden verdiente, bestätigte ihm jenen geheimnisvollen festen Zusammenhang, der eine Familie zu einem so gefährlichen Ganzen in der Gesellschaft, einem so treuen Abbild der Gesellschaft im Kleinen macht. Es zeigte sich ihm ein flüchtiger Schimmer der dunklen Pfade sozialen Fortschritts. Er erhielt einen Begriff von patriarchalischem Leben, vom Nomadenleben wilder Stämme, von der Blüte und dem Verfall der Nationen. Man könnte ihn dem vergleichen, der das Wachstum eines Baumes, einem Muster von Zähigkeit und Gedeihen auf seinem isolierten Standpunkt inmitten hundert anderer absterbender Pflanzen, die weniger stämmig, saftreich und widerstandsfähig sind, von Anfang an beobachtet hat und ihn eines Tages im vollen Schmuck seines zarten Laubes in fast verblüffender Üppigkeit auf der Höhe seiner Entfaltung vor sich sieht. Am 15. Juni 1886, gegen 4 Uhr nachmittags, hätte ein zufälliger Beobachter unter den Gästen im Hause des alten Jolyon in Stanhope Gate sich von der höchsten Blütezeit der Forsyths überzeugen können. Der Anlass des Empfanges war die Verlobung von Miss June Forsyth, der Enkelin des alten Jolyon, mit Mr. Philip Bosinney. Im Festschmuck ihrer hellen Handschuhe, gelben Westen, Federn und Kleider war die ganze Familie anwesend, selbst Tante Anne, die nur noch selten die Ecke im grünen Wohnzimmer ihres Bruders Timothy verließ, wo sie im Schutze eines Büschels gefärbter Pampasgräser in einer hellblauen Vase von den Bildern dreier Generationen der Forsyths umgeben, den ganzen Tag lesend und strickend saß. Selbst Tante Anne war da, mit ihrem ungebeugten Rücken und der stillen Würde ihres alten Gesichts, ein Bild starren Festhaltens an der Familienidee. Wenn ein Forsyth sich verlobte, heiratete oder geboren wurde, waren die Forsyths dabei. Wenn ein Forsyth starb, aber bis jetzt war noch kein Forsyth gestorben, sie starben nicht. Der Tod widersprach ihren Grundsätzen. Sie trafen Vorsichtsmaßregeln dagegen, ganz instinktiv, wie Menschen von hoher Lebenskraft, die keine Eingriffe in ihr Eigentum dulden. Den Forsyths, die sich heute unter die Schar der Gäste mischten, war eine größere Sorgfalt in ihrer Erscheinung anzumerken, eine wachsame, inquisitorische Sicherheit, eine gediegene Solidität, als wären sie darauf gefasst, sich gegen irgendetwas zu wehren. Der dem Gesicht von Soames Forsyth eigene, schnüffelnde Zug hatte sich ihren Reihen mitgeteilt. Sie waren auf ihrem Posten. Die halb unbewusste Feindseligkeit ihrer Haltung stempelte den Empfang beim alten Jolyon zum psychologischen Moment der Familiengeschichte, machte ihn zum Vorspiel ihres Dramas. Etwas verstimmte die Forsyths, nicht persönlich, aber als Familie. Und diese Verstimmung äußerte sich in einer mehr als sorgfältig gewählten Kleidung, einem Übermaß von Familienherzlichkeit, einer übertriebenen Betonung der Familienwürde und in jenem Schnüffeln. Was die Forsythes witterten, war Gefahr. Und eine solche war kaum zu vermeiden, wenn man den Grundeigenschaften einer Gesellschaft, einer Gruppe oder eines Individuums auf die Spur kommen wollte. Die Vorahnung einer Gefahr verlieh ihren Waffen Glanz. Zum ersten Mal schienen sie als Familie das Gefühl zu haben, mit einer unbekannten, unsichern Sache in Berührung zu kommen. Am Klavier drüben stand ein beleibter, stattlicher Mann mit zwei Westen über der breiten Brust, mit zwei Westen und einer Rubinnadel anstatt einer Atlasweste und der Diamantnadel für mehr gewöhnliche Gelegenheiten, und sein glattrasiertes, breites, altes Gesicht von der Farbe blassen Leders mit den hellen Augen über der Atlasbinde hatte seine würdevollste Miene aufgesteckt. Dicht am Fenster, wo er mehr als genug frische Luft schöpfen konnte, schaute vornübergeneigt wie immer sein Zwillingsbruder James, versunken auf das Schauspiel vor ihm. Wie der beleibte Swithin war er über 6 Fuß hoch, aber sehr hager, als sei er von Geburt an dazu bestimmt, das Gleichgewicht herzustellen und den Durchschnitt aufrechtzuerhalten, den dicken und den dünnen, nannte der alte Jolyon diese beiden. Seine grauen Augen hatten einen Ausdruck völliger Vertieftheit in geheime Unruhe, die nur zuweilen durch einen raschen, prüfenden Blick auf die Vorgänge um ihn herum unterbrochen wurde, und seine Wangen, die 2 gleichlaufende Falten und eine glattrasierte Oberlippe schmal erscheinen ließen, waren von langen Koteletten umrahmt. In den Händen drehte er einen Porzellangegenstand hin und her. Nicht weit davon, neben einer Dame in Braun, der er zuhörte, sah man blass und gut rasiert, mit dunklem Haar, aber ziemlich kahl, das Kinn seitwärts vorgeschoben, seinen einzigen Sohn Soames, der die Nase mit dem bewussten Schnüffeln hob, als verschmähe er ein Ei, das für ihn unverdaulich war. Hinter ihm sein Vetter, der lange George, ein Sohn Rogers, des 5. Forsythe, mit dem durchtriebenen Blick in dem fleischigen Gesicht über einem seiner boshaften Späße grübelnd. Auf allen lastete ein Druck, der mit der festlichen Veranlassung in Zusammenhang stand. In einer Reihe, dicht nebeneinander, saßen 3 Damen, die Tanten Anne, Hester, die beiden alten Jungfern der Familie Forsythe und Julie, Abkürzung von Julia, die sich, und nicht einmal in ihrer ersten Jugend, so weit vergessen hatte, Septimus Small, einen Mann von schwächlicher Konstitution, zu heiraten. Sie hatte ihn um viele Jahre überlebt. Jetzt wohnte sie mit ihrer älteren und jüngeren Schwester im Hause ihres 6. und jüngsten Bruders Timothy am Bayswater Road. Jede dieser Damen hielt einen Fächer in der Hand und betonte durch eine Farbennote, eine effektvolle Feder oder Brosche das Festliche der Gelegenheit. Mitten im Zimmer unter dem Kronleuchter stand, wie es sich für einen Wirt gebührt, das Haupt der Familie, der alte Jolyon selbst. Mit seinen 80 Jahren, dem schönen weißen Haar, der hochgewölbten Stirn, den kleinen dunkelgrauen Augen und einem mächtigen, herabhängenden Schnurrbart, der über die ganze Breite seiner starken Kinnladen reichte, glich er einem Patriarchen, und trotz der hagern Wangen und eingefallenen Schläfen schien er über eine unversiegbare Jugendkraft zu verfügen. Er hielt sich außerordentlich aufrecht. Seine scharfen, ruhigen Augen hatten nichts von ihrem hellen Glanz verloren, und er erweckte so, dem Zweifel und der Unentschlossenheit unbedeutender Menschen gegenüber, den Eindruck von Überlegenheit. Nachdem er unzählige Jahre hindurch seinen eigenen Weg gegangen war, hatte er ein unbestrittenes Recht darauf erworben, und niemals wäre es ihm in den Sinn gekommen, Bedenken oder Misstrauen zu hegen. Zwischen ihm und den 4 anderen Brüdern, James, Swithin, Nicholas und Roger, die sich alle eingefunden hatten, herrschte große Verschiedenheit und große Ähnlichkeit. Jeder einzelne dieser Brüder war sehr verschieden von den anderen, und doch glichen sie sich alle. Bei aller Abweichung in Zügen und Ausdruck dieser fünf Gesichter war eine gewisse Festigkeit des Kinns auffallend, das trotz äußerlicher Unterschiede als ein Rassenmerkmal, die wahre Zunftmarke und Gewähr für den Familienwohlstand gelten konnte, aber zu lange bestand und aus zu ferner Vorzeit stammte, um nachgewiesen und festgestellt zu werden. Bei der jüngeren Generation, dem großen, stierähnlichen George, dem bleichen, kraftvollen Archibald, dem jungen Nicholas mit seinem liebenswürdig schüchternen Eigensinn und dem ernsten, in seiner Entschiedenheit fast albernen Eustace, bemerkte man weniger ausgesprochen vielleicht, aber unverkennbar, dasselbe Merkmal, ein unausrottbares Zeichen des Familiencharakters. Auf allen diesen ungleichartigen und doch so ähnlichen Gesichtern hatte sich im Laufe des Nachmittags mitunter ein Ausdruck des Argwohns gezeigt, dessen Gegenstand offenbar der Mann war, den kennenzulernen sie sich hier versammelt hatten. Sie wussten, dass Philip Bassini ein junger Mann ohne Vermögen war. Aber Forsythe'sche Mädchen hatten sich auch früher mit solchen verlobt und sie dann auch wirklich geheiratet. Dies also war nicht eigentlich der Grund ihrer Besorgnis. Sie hätten den Ursprung dieser durch den Nebel des Familienklatsches verdunkelten Bangigkeit nicht erklären können. Jedenfalls ging das Gerücht, er habe seinen Antrittsbesuch bei den Tanten Anne, Hester und Julie in einem weichen, grauen Hut gemacht. In einem weichen, grauen Hut und nicht einmal in einem neuen, sondern in einem verstaubten, formlosen Ding. Unglaublich, nicht wahr? Sehr merkwürdig. Als Tante Hester durch den kleinen, dunklen Flur ging, hatte sie versucht, sie war ziemlich kurzsichtig, das Ding vom Stuhl hinunterzuscheuchen, da sie es für eine gemeine, fremde Katze hielt. Ihr Tommy hatte so kompromittierende Freunde. Sie war ganz verstört, als es sich nicht rührte. Wie ein Künstler beständig die bedeutsame Kleinigkeit zu entdecken sucht, in der sich der ganze Charakter einer Szene, eines Ortes oder eines Individuums verkörpert, waren die Forsythes, diese unbewussten Künstler, ganz intuitiv an diesem Hute haften geblieben. Das war für sie die bedeutsame Kleinigkeit, der kleine Nebenumstand, der die Bedeutung der ganzen Sache in sich fasst. Denn jeder hatte sich gefragt, hättest du diesen Besuch in einem solchen Hut gemacht? Und jeder hatte erwidert, nein. Und einige mit mehr Fantasie hatten hinzugefügt, so etwas wäre mir nie in den Sinn gekommen. Als George die Geschichte hörte, grinste er. Mit dem Hut hatte der junge Mann sich offenbar einen Scherz erlaubt, er selbst verstand sich auf dergleichen. Sehr kühn, sagte er, dieser wilde Bukanier. Und dieses Mord, der Bukanier, ging von Mund zu Mund, bis es die Lieblingsform wurde, mit der man auf Bossini anspielte. Die Tanten machten June später Vorwürfe wegen des Hutes. »Du hättest das nicht zulassen dürfen, mein Kind«, hatten sie gesagt. Auf ihre herrische, lebhafte Art, in der sich die ganze Willenskraft des kleinen Geschöpfes offenbarte, hatte June geantwortet, »Ach, was schadet das?« Phil weiß nie, was er anhat. Niemand hätte eine so verwegene Antwort für möglich gehalten. Ein Mann sollte nicht wissen, was er anhat. Unglaublich. Wer war denn eigentlich dieser junge Mensch, der durch seine Verlobung mit June, der anerkannten Erbin des alten Jolyon, so gut für sich gesorgt hatte? Er war Architekt. Das war an sich doch kein genügender Grund, einen solchen Hut zu tragen. Von den Forsythes war zufällig keiner Architekt, aber einer von ihnen kannte zwei Architekten, die zu einem Pflichtbesuch in der Londoner Saison niemals solch einen Hut getragen hätten. Verdächtig, sehr verdächtig.